Wir haben das letzte Mal den letzten Teil von Epheser 5, diesen wichtigen Abschnitt, durchbesprochen mit Hinblick auf die Verantwortung des Mannes, des Ehemannes, wo wir so viele Vergleiche finden, die auch so hilfreich sind, dass wir auch uns etwas vorstellen können unter dem, was der Herr von uns Ehemännern erwartet, wozu er uns auch helfen will. Es ist ja dieser Abschnitt, Vers 22 bis 33, der Vergleichsabschnitt, der Gleich-wie- oder So-wie-Abschnitt, wo wir gesehen haben, wie oft das vorkommt. Beginnt schon im Vers 22, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, wie dem Herrn, so wie dem Herrn. Das ist eine ganz praktische Anleitung, wie die Unterordnung der Frau aussehen soll. Und das wird wiederholt im Vers 24, so sollen auch die Frauen sich unterordnen, wie sich die Gemeinde dem Christus unterordnet. Und dann geht es weiter mit den Männern. Sie sollen ihre Frauen, wir dürfen unsere Frauen lieben. Und jetzt kommt dieser nächste Vergleich, der fast unglaublich ist, fast unfassbar ist, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Das ist eine hohe Hürde, das ist ein hoher Anspruch. Und jeder von uns Männern, wir wissen, wir können gleich zu Beginn kapitulieren. Es ist unmöglich für uns als Menschen, als Männer, aus unserem eigenen Vermögen heraus, dem Folge zu leisten. Es ist nicht möglich. Aber wir wissen, dass wir ja gestorben sind. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Trotzdem leben wir, aber nicht mehr wir. Und das ist der Schlüssel dazu. Nicht mehr wir, weil wir können das nicht erfüllen. Sondern Christus lebt in uns. Wir haben das Christusleben, als wiedergeborene gläubige Männer haben wir das Christusleben und damit die Kraft, das Vermögen Christi in uns. Und darum kann das Wort Gottes uns diese Vorlage, diesen Anspruch stellen. Nicht aus unserer Kraft, aber in der Kraft Christi, sollen wir unsere Frauen lieben, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir sollen uns genauso, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat, uns hingeben für unsere Frauen. Übrigens auch ganz allgemein für unsere Geschwister in der Gemeinde. Das lesen wir im ersten Johannesbrief. In Vers 28 wieder dieses genauso oder ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Und jetzt wird der Vergleich genommen wie ihre eigenen Leiber. Nicht nur wie Christus sollen wir sie lieben, das scheint schon viel einfacher, aber wir können uns täuschen, wie wir uns selber, unsere eigenen Leiber lieben. Der Gedanke geht jetzt weiter, den wir hier lesen, weil der Gedanke geht jetzt dahin, dass Mann und Frau eins sind. Ein und derselbe Leib. Vor Gott sind nicht mehr zwei, sondern es ist ein Leib. Mann und Frau. Und niemand hasst seinen eigenen Leib. Ist dann der nächste Gedanke. Und dann ein ganz anderer Vergleich, jetzt in die umgekehrte Richtung, so wie der Mann und die Frau ein Leib sind vor Gott. Genauso ist es mit dem Christus und seinem Leib der Gemeinde. Genauso ist Christus und die Gemeinde ein Leib vor Gott. Es ist eines, und nicht von ungefähr steht hier, dieses Geheimnis ist groß. Und ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Seien wir uns dessen bewusst, wie sehr Christus und die Gemeinde eines ist. Und wenn in Vers 29 steht, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Hat es zwar vom Mann gesprochen gegenüber der Frau, er liebt sie, er nährt sie, er pflegt sie. Aber es steht dann wieder, gleich wie der Herr die Gemeinde. Auch das, machen wir uns das bewusst, hier und jetzt. Der Herr Jesus liebt uns als Gemeinde. Und er nährt uns und er pflegt uns. Und er ist unser Hirte, der uns zum frischen Wasser führt. Der mit uns geht durch das Tal des Todes, dessen Stecken und Stab, die manchmal so hart scheinen. Aber er führt uns damit. Wir brauchen manchmal diese liebende Härte unseres guten Hirten. Gleich wie der Herr die Gemeinde liebt und nährt und pflegt. Ich bin so dankbar dafür, das zu wissen. Auch so dankbar, das zu realisieren, dass das das echte Christentum ist. Diese Hingabe, von der hier gesprochen wird. Nicht nur Mann an seine Frau, sondern auch da könnten wir wieder sagen, gleich wie wir als Kinder Gottes uns hingeben. Nicht nur einander, sondern auch und in erster Linie unserem Herrn. Darum, geliebte Geschwister, sagt Paulus, anbetracht des Erbarmens Gottes, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer. Das ist das wahre Christentum, die wahre Nachfolge, dass wir uns hingeben. Und es gibt kein besseres Leben, es gibt nirgendwo mehr Gewinn als dort, wo wir unsere Leiber als lebendige Opfer dem Herrn hingeben. Ich bin so dankbar für die Wolke von Zeugen, für die Brüder und Schwestern, die uns vorausgegangen sind. Ich habe einen großen Schatz entdeckt, möchte ich euch einmal mehr sagen, für mich persönlich, mit diesen Lebensbildern. Aus der Erweckungszeit, 18., 19. Jahrhundert. Es ist so erfrischend, so bewegend, diese Lebensbilder zu lesen. Und zum Beispiel zu lesen von einem Georg Steinberger, dieser Mann, der so manches Jahr ja die Remismühle geleitet hat, vor 100 Jahren. Was für ein Segen ist von ihm ausgegangen. Wie viele Brüder hat er geprägt. Er ist ja der Autor des bekannten Büchleins Der Weg dem Lamme nach. Und diese Brüder haben genau das Evangelium verkündet. Genau das ist. Das ist das wahre Christentum. Unsere Ganzhingabe an den Herrn. Und wie hat er zum Beispiel... Ich freue mich von Herzen einmal, Fritz Binde zu treffen im Himmel. Was für ein Mann, der Fritz Binde, sage ich euch. Er hat irgendwo 1870 herum, wo er geboren ist, bereits 1921 verstorben, wurde nur 54-jährig, war bis 35, er bekehrte sich erst mit 35-jährig. Hatte 19 Jahre noch zu leben nachher. Und er hat so einen Schatz und einen Segen hinterlassen. Fritz Binde. Er war in einem religiösen Haus geboren, aber dann, sein Vater war Uhrmacher, er war hochintelligent, er konnte nicht studieren aus finanziellen Gründen, hat sich alles selber erlesen, die damals aufkommende neue Wissenschaft mit Darwin und Karl Marx und Friedrich Engel, und er war ein eingefleischter Materialist und Marxist. Und er hat gerungen, Gott hat immer wieder angekloppt. Er hat ihm Menschen über den Weg gebracht, die ihm gesagt haben, du kannst gut reden, aber ich sage dir, du hast keinen Frieden. Du gehst in die Hölle. So, einfach mitten ins Gesicht. Und er hat sich geärgert, aber es hat gearbeitet in ihm. Und er hat ein Gedicht verfasst. Und die Grundaussage war, ich habe alles versucht, überall gesucht nach dem Gott, in den Religionen, bei den polytheistischen Göttern. Und jetzt weiß ich, es gibt keinen Gott. Und jetzt habe ich Frieden gefunden. Und dann kam diese, immer stärker, diese vorlaufende Gnade Gottes in seinem Leben. Und er hat sogar eine gläubige Frau geheiratet. Er kam in ein Uhrmacherhaushalt. Das waren gläubige Leute. Und da kam dieser Heißsporn Fritz Binde zur Arbeit dorthin. Und er war flach. Er hat so etwas noch nie erlebt. Dieser Friede am Tisch, Tischgebete, Tischgemeinschaft, Tischandacht. Er war so überrascht. Er hat alles mitgemacht, vor lauter Überraschung. Es war das Natürlichste der Welt. Und diese Leute haben lange gemeint, er sei gläubig, weil er einfach alles mitgemacht hat. Und dann hat er sich verliebt in die Tochter dieses Hauses und sie in ihn. Und sie haben sich verlobt. Und dann hat sie, die Anne, herausgefunden, mein Fritz, nein, der ist gar nicht gläubig. Und der Vater war schwer krank und auf dem Sterbebett hat er ihr gesagt, du musst die Verlobung auflösen. Sie hat gesagt, ich kann nicht, Vater. Ich kann nicht. Mein Fritz geht in die Hölle. Er geht ins Verderben. Der Vater hat ihr gesagt, bleibe treu dem Herrn. Sie hat ihn geheiratet. Der Vater ist gestorben. Und sie haben zwei Kinder gehabt. Und er war immer mehr unterwegs und sie ließ ihn ziehen. Und dann kam seine Stunde. Dann hat Christus ihn überwunden und gefunden. Mit 35-jährig. Stellt euch vor, welche Freude im Himmel. Aber wir können uns so gut vorstellen, welche Freude in dieser Familie. Im Herz der Anne. Sie hat gesagt, jetzt beginnt eigentlich unsere Ehe. Und er hat von Anfang an einen radikalen Bruch gemacht mit allem. Er ist dann eben bei Georg Steinberger in der Remismühle gelandet, der Fritz Binde, und hat seine Ausbildung dort bei ihm gehabt und wurde ein gesegneter Evangelist und Prediger und Schriftsteller. Ich kann die Schriften von ihm nur empfehlen. Ein ganz bekanntes Büchlein, Was ist mächtiger als Sünde? Oh, wie haben wir solche Verkündigung und Predigen nötig heute? Wie waren die Zeiten anders? Diese Brüder, ich kann euch sagen, die haben schnurgerade gepredigt über Sünde, über Gnade, über Wiederherstellung, über Entschiedenheit, über Hingabe, über Treue. Ich fürchte, unsere Welt würde das kaum mehr aushalten. Und doch ist es die Wahrheit. Wir wollen dahin zurück, zu dieser Ernsthaftigkeit. Ich hoffe, ich kann euch noch mehr mal darüber berichten, über diesen reichen Schatz Aber ihr könnt euch selber aufmachen. Sucht doch nach solchen Schriften. Genau Georg Steinberger, der Weg dem Lamme nach, sollten wir alle lesen. Oder eben das kleine Büchlein von Fritz Binde. Was ist mächtiger als Sünde? Es ist klar, es ist die Gnade Gottes. Ja, ich möchte noch beginnen. Wir nehmen uns noch etwas Zeit jetzt zum Thema der Mann als Vater. Dort auf Seite 46 unten ist das. Oder Verantwortung übernehmen als Vater. Nach den Versen Epheser 6, Vers 1 bis 4. Ich lese sie uns. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Viele Geschwister schon den Kopf zerbrochen, was das wohl genau heißen könnte, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Werden wir wahrscheinlich dann das nächste Mal dazukommen. Es gibt ja eine Parallelstelle zu diesen Versen im Kolosserbrief. Da lese ich einfach Kolosser 3, Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Also praktisch die gleiche Aussage, etwas anders noch formuliert. Seid euren Eltern gehorsam in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Es ist doch interessant, dass das Thema Erziehung nach der Bibel hier zuerst aus der Perspektive der Kinder gezeigt wird. Warum fangen diese Verse nicht mit den Vätern an? Ihr Väter und so weiter. Und dann die Kinder. Das finde ich interessant, das hat eine wichtige Bedeutung. Das Thema Erziehung beginnt zuerst aus der Perspektive der Kinder. Denn das ist wichtig für uns Väter zu verstehen, dass wir in all dem zuerst einmal auch selber Kinder sind. Und ich denke, das ist der Grund, warum diese Reihenfolge hier so gesetzt sind. Dass wir zuerst einmal selber Kinder unseres himmlischen Vaters sind. Und diese Aussage gilt deshalb genauso uns. Ihr Kinder, seid gehorsam eurem himmlischen Vater. Und das gilt ganz allgemein für gläubige Männer, das gilt auch für uns alle, auch für die Schwestern, aber ganz speziell für die Männer, denn jeder Mann hat irgendwo Vorbildfunktion für die Kinder. Und wir wissen ja, das ist einer der wichtigsten Grundsätze in der Erziehung. Erziehung ist Vorbild sein. Vorbild sein. Und die Kinder sollen unser Vorbild sehen. Daran lernen sie am leichtesten. Das haben wir vielleicht alle schon erlebt. Kinder lernen sehr leicht. Und am leichtesten lernen sie das Nachahmen. Darum ist das Vorbild so wichtig in der Erziehung. Erziehung ist ganz grundsätzlich mal Vorbild sein. Daran können sich die Kinder orientieren und werden sehr schnell lernen. Am Guten, leider auch am schlechten Vorbild. Also der Aufruf zum Gehorsam, das ist hier wichtig, geht zuerst an uns Väter bzw. Eltern. Gehorchen, das Wort Gehorchen, auch im Deutschen, hat ja mit dem Gehör irgendetwas zu tun. Das hören wir schon im Wort. Es bedeutet eigentlich hören und tun. Hören und dann tun. Gehorchen, befolgen. Griechisch heißt das hypakouo. Auch dort hören wir das Wort hören sehr gut drin. Der Akustiker, die Akustik. Akouo heißt ich höre auf Griechisch. Und hypo darunter bedeutet, wir könnten sagen, ich beuge mich vor Gott oder vor meiner Autoritätsperson. Ich beuge mich nieder und höre und befolge. Das ist der Sinn hinter dem griechischen Wort hypakouo. Gehorcht euren Eltern. Das heißt, die Kinder sollen Vater und Mutter gleicherweise gehorchen. Im Vers 4 steht ja dann nur ihr Väter, von den Vätern in Bezug auf die Erziehung. Ist auch interessant. Aber hier steht nicht, gehorcht euren Vätern, sondern euren Eltern. Vater und Mutter gleicherweise gehorchen. Es kann nicht sein, dass nur einem Elternteil gehorcht wird. Da muss gerade der Vater sehr darauf achten, dass das nicht der Fall ist. Dass das Wort seiner Frau genau gleich gilt wie sein eigenes Wort. Und dann steht da in dem Herrn. Das heißt, wenn die Kinder den Eltern gehorchen, dann gehorchen sie dem Herrn. Oder umgekehrt, wenn die Kinder nicht gehorchen, ist das gleichbedeutend, wie wenn sie dem Herrn nicht gehorchen. So eng ist die Autoritätsordnung verknüpft. Aber es heißt auch in dem Herrn, dass die Eltern nichts von ihnen verlangen sollen, was nicht im Willen Gottes ist. Sie dürfen nichts von den Kindern verlangen, was gegen den Willen Gottes ist, was sündig ist. Das bedeutet auch dieses in dem Herrn. Und dann steht noch der Zusatz, denn das ist recht oder richtig. Das ist auch sehr logisch eigentlich, der Gedanke, gehorsam zu sein ist richtig. Es führt zum Guten. Gehorsam in der richtigen Haltung führt immer zum Guten. Es ist dem Herrn wohlgefällig, haben wir im Kolosserbrief gelesen. Denn es ist dem Herrn wohlgefällig. Und dass dieses dem Herrn wohlgefällig sein bewirkt, das kommt auf uns zurück. Der Gehorsam, dass es Gott wohlgefällig ist, kommt immer auf uns zurück. Wir kommen in den Segen seines Wohlgefallens. Es wird uns wohl ergehen. Das ist auch ein wichtiger und herrlicher Zusammenhang. Wenn Kinder den Eltern gehorsam sind, dann wird es zum Guten auf sie zurückkommen. Und genauso mit uns. Wenn wir nach dem Willen Gottes trachten, in allererster Linie, und nur dieses eine wollen, seinen Willen tun, nicht ihm zuwiderlaufen, sondern ihm gemäß, ihm gehorchen, befolgen, was er sagt, dann kommt das in allererster Linie uns selber zugut. Denn Ungehorsam, das ist eindeutig nach der Bibel, Ungehorsam ist Sünde. Und Sünde führt zu noch mehr Sünde. Und damit zu Leiden, zu Not, zu Schwierigkeiten. Nicht, dass alle Schwierigkeiten in unserem Leben wegen Ungehorsam sind. Aber Ungehorsam führt früher oder später zu Leiden, eben weil es sündig ist. Und Sünde führt zu Leiden, schlussendlich zum Tod, wissen wir. Und es führt zu gebrochener Gemeinschaft. Ungehorsam führt zu gebrochener Gemeinschaft, sei das in der Familie, sei das mit den Eltern, aber auch gebrochene Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und mit den Geschwistern in der Gemeinde. Darum steht hier so deutlich, seid gehorsam, denn das ist recht oder gut. Gott wohlgefällig. Als Eltern haben wir ja etwas ganz Interessantes auch immer wieder beobachtet oder beobachten wir. Und zwar neben dem Hang zur Sünde, ich meine, das beobachten wir alle, bei allen Kindern. Alle Kinder haben von sehr, sehr klein auf diesen Hang zur Sünde. Der ist unübersehbar. Und wenn es Eltern gibt, die sagen, nein, meine Kinder, das ist eine Ausnahme, das kann ich nicht bestätigen. Die haben keinen Hang zur Sünde. Puh, dann weiß ich nicht, wo diese Eltern leben. Im großen Selbstbetrug wahrscheinlich. Aber neben dem Hang zur Sünde, zum Ungehorsam, kann man als Eltern oft beobachten, dass die Kinder durchaus auch ein Bedürfnis haben, den Eltern zu gehorchen. Stimmt das nicht? Dieser Wunsch, immer wieder ein richtiges Bedürfnis ist in den Kindern, den Eltern zu gefallen, ihnen wohl zu gefallen. Kinder sehnen sich danach, von den Eltern gelobt werden zu können für ihr Wohlverhalten. Und das ist so schrecklich, wir wissen, es gibt heute diese starke Tendenz in der modernen Sozialpädagogik, genau diesen Hang der Kinder zu verspotten und ihnen auszutreiben. Du bist dich selbst, sollen sie schon vor dem Kindergarten gelehrt werden. Du musst nicht hören auf deine Mutter. Du musst dir nicht sagen lassen, du sollst aufräumen, die Spielsachen. Du bist selber jemand. Das ist die heutige Philosophie, Sozialpädagogik. Dabei sehnt sich das Kind danach, den Eltern wohlzugefallen. Es hat noch genügend seinen Hang zum Gegenteil in sich und bekommt das auch immer wieder zu spüren in Form von Leid. Und wir sehen es auch unter Geschwistern, dass Geschwister können sich nicht nur zum Schlechten anstecken. Das ist sehr leicht, das wissen wir. Sie können sich aber sehr wohl auch zum Guten anstecken. Diese Geschwisterinteraktionen, die sind ja sehr wichtig. Gerade ältere Geschwister können früh lernen, Verantwortung zu übernehmen für Jüngere. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Dann fährt der Text weiter. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Für Kinder bedeutet den Eltern gehorchen so viel wie Vater und Mutter ehren. Also kindlicher Gehorsam ist eine Ehrerbietung an die Eltern. Gilt genauso ja auch für uns gegenüber unserem himmlischen Vater. Wir können noch lange mit unseren Lippen ausdrücken, Gottes Lob, Gott Ehre zusprechen, aber das ist sinnlos, wenn wir ihm nicht gehorchen, wenn wir ihn, seine Gebote nicht befolgen, sein Wort nicht befolgen. Und so ist auch kindlicher Ungehorsam eine Verunehrung, eine Herabsetzung der Eltern. Und das Kind schadet sich damit primär vor allem selber auch, wenn es das tut. Und auch das gilt wiederum für alle Autoritätsordnungen, auch in der Gemeinde. Ungehorsam ist eine Verunehrung, eine Herabsetzung. Und am schlimmsten ist das eben, wenn das unserem Herrn gegenüber geschieht. Dieses Gebot ist also direkt verknüpft mit einer Verheißung. Vater und Mutter zu ehren. Gehorsam führt also zu Wohlergehen. Sehen wir auch in dieser Stelle bewiesen. Wir kennen es auch sehr gut aus dem Alltag. Stellt euch ein verwöhntes, ein ungehorsames, eigenwilliges, tyrannisierendes Kind vor. Es gibt es zwar fast nie und nirgends, aber manchmal gibt es das. Leider denken wir heute, gibt es fast das Gegenteil kaum mehr und das ist das Normale geworden. Aber so ein Kind wird sehr unglücklich sein. Wir können das in aller nächsten Nähe beobachten. Solche Kinder, die nichts anderes eigentlich als Rebellion und Ungehorsam kennen, sind sehr unglückliche Kinder. Denn sie sind eine Qual für ihre ganze Umgebung. Das ist einfach so. Und das bekommen diese Kinder zu spüren, dass sie eine Qual sind für die ganze Umgebung. Und stellen wir uns vor, wie das im späteren Leben ist, als Erwachsene. Das ist schrecklich. Nicht von ungefähr, sagt die Bibel, diese Verheißung, dass Gehorsam zu einem langen Leben führt. Zu einem Leben, in dem es einem gut geht. Im Neuen Testament würden wir vielleicht passender sagen als ein langes Leben. Wir wissen, wie viele Brüder und Schwestern ein kurzes Leben hatten, gerade weil sie ihrem Herrn in allem gehorchten. Vielleicht können wir passender sagen, Gehorsam führt zu einem fruchtbringenden Leben. Zu einem fruchtbaren Leben. Wenn also kindlicher Gehorsam zu Wohlergehen und zu Leben führt, muss dieses Thema Gehorsam oder der kindliche Gehorsam überaus wichtig und hilfreich sein im Hinblick auf die Gewissensbildung, zum Beispiel beim Kind. Dieses Gebot zu erfüllen, diesen Gehorsam einzufordern als Eltern, ist überaus wichtig in der Gewissensbildung des Kindes. Überaus wichtig im Hinblick auf die Entwicklung eines Sündenbewusstseins, eines Sündenempfindens. Das ist so wichtig in der kindlichen Entwicklung. Das hängt zusammen mit dem Gewissen, aber es ist doch noch separat einmal das Besondere, die besondere Empfänglichkeit, der Sensor für Sünde, für das Unrecht der Sünde zu entwickeln. Und zwar nicht, und zwar meine ich damit, die Sünde im eigenen Leben. Viele Kinder, viele Menschen haben ein ausgesprochenes, feines Empfinden für die Sünde entwickelt. Aber immer bei den anderen. Immer die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Und immer ist es gegen mich und immer bin ich das Opfer. Und die ganze Welt ist so böse, so sündig. Das ist das Entwickeln eines Sündenbewusstseins des Fleisches, des sündigen Fleisches. Aber eine geistliche Entwicklung meint das Bewusstsein um die eigene Sündhaftigkeit. Und kindlicher Gehorsam ist überaus wichtig im Hinblick auf die Vorbereitung zur Bekehrung und Wiedergeburt der Kinder. Wir sehen also, wenn Eltern in dieser Haltung, in der richtigen Haltung aus Liebe nämlich beharrlich gehorsam einfordern von ihren Kindern, so tun sie ihnen damit sehr viel Gutes. Es kommt zur Gewissensbildung, es kommt zum Entwickeln eines Sündenbewusstseins und es bereitet vor auf die Bekehrung und Wiedergeburt. Keine Erziehung kann eine Wiedergeburt bewirken, das wissen wir. Aber eine Erziehung ist entscheidend wichtig als Vorbereitung darauf. Und das sehen wir gerade an diesem Beispiel. Es ist, das Ziel der Erziehung ist nicht, das Kind zu optimieren, zu verbessern in seinem sündhaften Wesen, zu strafen und zu korrigieren, um sein fleischliches, sündhaftes Wesen zu veredeln, wie das die Schriftsteller Heine und Goethe und so weiter dachten, das sei möglich. Es gibt keine Veredelung der Sündennatur. Aber dieses Einfordern des Gehorsams zeigt dem Kind, wie sündig das es ist. Ein Kind, von dem nie Gehorsam gefordert wird, es kann machen, was es will. Es wird kein Sündenbewusstsein oder nur ganz, ganz angedeutet ein Sündenbewusstsein entwickeln. Gut, jetzt ist die Zeit schon um. Ich denke, wir fahren hier das nächste Mal weiter. Wir wollen uns dann noch kurz die Frage überlegen, wie muss denn Gehorsam sein? Muss es aus eigenem Antrieb, freiwillig sozusagen? Oder was ist mit Gehorsam aus Zwang? Aus Furcht vor der Strafe? Wie haben wir das genau einzuordnen? Da wollen wir das nächste Mal weiterfahren. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, du treue himmlische Vater, im Namen Jesu, dass wir dürfen deine Kinder sein, dass du hast deinen Sohn geschickt und wir dürfen ihn aufnehmen. Und dein Wort sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dürfen deine Kinder sein, dass du unser Herr und Heiland bist und dass wir dürfen vor dir ganz kindlich auch bitten und beten, unsere Anliegen ganz kindlich bringen und in kindlichem Vertrauen dir lehren nachfolgen, in deinen Fußstapfen zu gehen, Herr. Und bitte hilf du uns, dass wir können dir näher kommen, dass wir ein feines Empfinden entwickeln für dein Wille, für deine Führung. Herr, bitte dich für mich persönlich, aber für uns alle, dass wir dürfen, ja, uns füllen, voll werden mit deinem Geist. Dass wir dürfen im Geist wandeln. Dein Wort verheißt, wenn das Realität ist. Wenn wir im Geist wandeln, so werden wir nicht im Fleisch, so werden wir das Werk vom Fleisch nicht vollbringen. Herr, wir sind alle so sündenanfällig. Wir sind alle so schwach in uns selber. Aber wir dürfen uns demütigen vor dir. Wir dürfen uns füllen von deiner Gnade jeden Morgen neu. Danke für deine überfließende Gnade, Herr, die aus uns unbrauchbaren Sündern etwas Brauchbares machen kann. Und so wollen wir noch einmal von Herzen bitten, Herr, dass du uns doch weiterführst als Gemeinde. Dass wir dürfen in die neue Richtung eintreten, in den Wendepunkt, wo wir vor dir liegen, auf unserem Angesicht im Gebet, deinen Willen suchen und dir alles vorlegen im Gebet, Herr. Und ja, wir haben so viel Grund, auch jetzt, die nächsten paar Wochen dir vorzulegen, bitten und zu flehen, Herr, offenbar du dich unter uns. Schenk du doch eine Erweckung unter uns, in unseren Herzen, Herr. Eine Erweckung auch von der geschwisterlichen Liebe, aber auch von der Liebe zu dir, Herr, dass wir ganz konkret in unserem Leben dich lieben können, mehr als alles andere. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Denken und mit aller Kraft, Herr. So bitte ich dich, dass du mit dem jeden bist und gehst, Herr, bei denen, die eben weg sind, in den Ferien, bewahr du auch Kurt und Ricarda, wenn sie noch rauffahren heute Abend, hab deine schützende Hand über ihnen, gib ihnen eine gesegnete Zeit, Herr, wir danken dir für deine grosse Liebe, für deine Gnade über jedem Leben von uns. Es ist keins hier, wo irgendwie auch nur annähernd von dir vergessen worden wäre. Herr, jedes Leben ist dir völlig offenbar. Und nichts ist dir verborgen, kein Leid, keine Not, kein Seufzer. Wir danken dir, Herr, dass du zur richtigen Zeit wirst deine Hilfe senden. Wir danken dir, dass wir deine Gnade und dein Erbarmen erfahren dürfen. Amen.